Mein Steam-Account weist einige Spiele auf, die ich noch nie gespielt habe. Und dann wieder einige, bei denen teilweise mehrere hundert Stunden zu Buche stehen. Und da rede ich nicht von den Spielen, an denen ich mitentwickelt habe, wodurch natürlich sogar vierstellige Spielzeiten zustande kommen können. Ich rede von Spielen, die ich mehrere hundert Stunden tatsächlich gespielt habe. So lange, dass meine übliche Ausrede, ich müsse ja auch die Konkurrenz beobachten, ziemlich lächerlich wurde. Wenn der Mensch im Schnitt 16 Stunden am Tag wach ist, haben mich diese Spiele also Wochen meiner Lebenszeit gekostet. Und da möchte ich doch mal die Frage stellen, dürfen die das? Rein juristisch ist die Frage klar, natürlich dürfen die das. Sie machen mir ein Angebot und als voll geschäftsfähiger erwachsener Mensch liegt es an mir, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Niemand zwingt mich und bei Steam kann ich ja sogar innerhalb der ersten zwei Spielstunden entscheiden, das Game wieder zurückzugeben. Ich rede also nicht notwendigerweise von Betrug oder anderen, im juristischen Sinne sittenwidrigen Vorgängen. Als Game Designer sollte ich mir die Frage, ob ich so viel Lebenszeit anderer Menschen in Anspruch nehmen darf, aber dennoch stellen, wenn auch nicht in juristischer, sondern in ethischer und ästhetischer Hinsicht. Denn tatsächlich erschaffen Games als Kunst- und Unterhaltungsform in dieser Hinsicht eine neue Qualität der Auseinandersetzung zwischen Werk und Rezipient. Ein Musikstück dauert in der Regel 3,5 Minuten, und als Sinfonie eine Stunde. Ein Film, insbesondere im Popcorn-Kino, ist nach 2 bis 3 Stunden und 1500 Kalorien in Form von Cola und Süßkram abgefeiert. Ein Theater- oder Opernbesuch dauert 3 Stunden, zuzüglich einem Glas Wein mit Freunden in der Bar neben dem Theater, während man so tut, als verstünde man was von Dramaturgie. Ein Roman, auch ein dicker, kostet selten mehr als 10 Stunden Lesezeit. Irgendjemand ruft jetzt Dostojewski dazwischen oder siehe Überschrift der Kolumne Proust. Aber ganz ehrlich, wer liest die schon zu Ende, außer im Falle Dostojewski, ich? Ein Spiel allerdings, das weniger als 10 Stunden dauert, wird oft dafür kritisiert. Und die Games, in die wir uns vergucken, die spielen wir dann, siehe oben, gerne auch 10 oder 20 Mal so lange. Sie begleiten uns über Tage und Wochen, manchmal Jahre hinweg. Wir werden Teil ihrer Community, was zusätzlich Zeit kostet, beschäftigen uns in unseren Träumen und sogar bei der Arbeit oder in der Schule. Natürlich gibt es auch die professionelle, teils über Jahre anhaltende Beschäftigung mit jeder dieser Kunstformen. Wahrscheinlich sind ganze Bibliotheken alleine über jene 123 Sekunden vollgeschrieben worden, die McCartneys Yesterday dauert. Es geht aber nicht um Zeit, die ein Rezipient als Teil seines Berufes aufwendet. Zunächst einmal geht es schlicht um die Frage, was maße ich mir als Game Designer eigentlich an, dem nicht professionellen Spieler potenziell Wochen seines Lebens zu entreißen? Was biete ich ihm, damit ich hinterher ehrlich sagen kann, ich verkaufe etwas, das mehr ist als nur eine Droge, mehr als intellektueller Plastikmüll? Was gibt mir das Recht zu sagen, ich bin nicht wie der Zigarettenhersteller, dem es egal ist, dass er seinen Kunden am Ende, statistisch betrachtet, 5 bis 7 Jahre seines Lebens geraubt hat? Ich biete dem Spieler einen Gegenwert für die investierte Zeit, etwas, das sein Leben bereichert, besser macht oder zumindest nicht verschlechtert oder gar verringert. Biete ich ihm, wenn schon, kein künstlerisch oder ethisch erhebendes Erlebnis, sondern auch wenigstens wirklich gute Unterhaltung, aus der der Spieler zumindest nicht dümmer und tauber hervorgeht, als er hineingegangen ist? Man kann darüber lächeln und viele Publisher und auch Entwickler tun dies auch. Aber tatsächlich möchte man ja auch als Entwickler vielleicht, dass die eigene Arbeit nicht bedeutungslos ist. Es muss ja einen Grund geben, warum man nicht Scriptwriter bei The Bachelor oder Big Brother geworden ist. Was also ist es, das eine über das rein kommerzielle hinaus begründbare Beziehung zwischen mir als Game Designer und dem Spieler ausmacht? Was für Regeln sollen gelten für ein ethisches Produktdesign von Games, eines, das den Spieler nicht nur als Münzpresse, sondern seine Lebenszeit als Teil seiner untrennbaren Menschenwürde betrachtet? Vielleicht ist dies der Blickwinkel, unter dem man als Entwickler nicht nur Aspekte wie künstlerische Integrität, nachhaltige Kundenbeziehung und ethisch verantwortungsvolles Community-Management begreifen sollte, sondern auch so unterschiedliche Themen wie Lootboxen, Pay-to-Win, Propaganda in Spielen und eigentlich jede einzelne Entscheidung bezüglich meines Game-Designs. Die Frage ist nämlich ja auch, was sagt es über mich als Designer aus, wenn mir die Lebenszeit meines Spielers nur zur eigenen Gewinnoptimierung dient, mir aber nicht den Respekt entlockt, den ich ja selbst von meinen Mitmenschen gegenüber meiner eigenen Lebenszeit gerne einfordere? Und für die, die mir jetzt Naivität gegenüber einem brutalen Markt vorwerfen wollen, das Argument zieht nicht. Denn erstens begründet eine erfolgreiche Marktstrategie noch nicht ihre ethische Verantwortbarkeit, sonst wären Drogen- und Waffenhandel das ethisch Verantwortbarste, was es auf diesem Planeten gibt. Und zweitens geht es eben auch im Eigeninteresse um nachhaltige Kundenbeziehungen, eine Aufgehobenheit, die der Spieler bei meinen Produkten spüren soll. Er soll sich auf die Qualität meiner Games verlassen können, was sich natürlich langfristig positiv auf meine Bilanzen auswirken wird. Wenn die Spieler wissen, dass sie bei mir Qualität kriegen, dann werden sie wahrscheinlich wiederkommen. Wenn sie dagegen Angst haben müssen, ausgenommen zu werden, dann wohl eher nicht. Es gibt Gründe für den Erfolg einer Firma wie Blizzard. Es gibt Gründe, warum Activision den Videogame-Crash von 1983 überlebte, aber das damals wesentlich größere Atari nicht. Es gibt Gründe, warum zwischen 2000 und 2010 fast die gesamte, in den 90ern entstandene deutsch-österreichische Publisher-Landschaft Insolvenz anmeldete. Die Geschichte zeigt, das Ästhetische ist das Ethische, ist das langfristig Erfolgreiche. Es geht also bei der Frage nach dem Umgang des Entwicklers mit der Zeit des Spielers auch sehr und vielleicht in der Hauptsache um Qualität. Anders als es uns die Zyniker dieser Welt weismachen wollen, verlaufen die Interessen zwischen Spieler und Designer nur dann gegenläufig, wenn einem an langfristigem Erfolg nichts liegt. Soweit die ökonomische Perspektive. Aber zurück zur Perspektive des Game Designers als Schöpfer. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Designer kein inhärentes Interesse daran hat, dem Spieler Lebenszeit zu rauben. Er möchte zumeist und zumindest gut und intelligent unterhalten, stolz auf seine Arbeit sein und solange das Game den Kühlschrank füllt, darf auch ruhig ein gewisser Kunstverdacht gelten. Denn es geht ja auch um die Sinnhaftigkeit seiner eigenen eingesetzten Lebenszeit. Und da schafft der Sinn, den die Spieler beim Spielen sehen, den Sinn, den meine Arbeit macht. Wenn ich mir aber die Frage stelle, wann ein Mensch seine Lebenszeit für sinnvoll eingesetzt betrachtet, dann stoße ich natürlich schnell darauf, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sie unter sinnvoll verstehen. Zum Glück haben die Philosophen für genau solche Fälle die Kategorien erfunden und Zeit ist eine solche Kategorie, also eine a priorische Denkform, etwas, das ohne weitere Voraussetzung gedacht werden kann. Zusammen mit einer weiteren a priorischen Denkform, dem Raum, begründet sie unter anderem die Erfahrung. Der Begriff Erfahrung selbst ist die Verallgemeinerung der Phänomenologie einer Reise. Das, was wir während dieser Reise sensorisch und psychisch auffassen, sowie die mentale Verarbeitung dieser Eindrücke. Der Begriff Erfahrung selbst ist ohne diese beiden anderen Begriffe nicht denkbar. Erfahrung braucht Zeit und Raum, sonst kann sie nicht gemacht werden. Wir sehen also, dass die Zeit, die der Spieler mit dem Spiel verbringt, unmittelbar und untrennbar mit der gemachten Spielerfahrung zusammenhängt. Ich kann mein Thema also nicht bewältigen, wenn ich nicht tiefer auf die Spielerfahrung eingehe, die nebenbei ja auch das zentrale Ziel eines Game Designs ist. Welche Erfahrung wie erzeugt wird, das ist die große Kunst des Game Designs und häufig genug scheitern wir als Designer ja auch daran, das von uns selbst festgelegte Ziel zu erreichen. Die Frage also, was ich tun muss, um den Spieler ethisch vertretbar um seine Lebenszeit zu bringen, hat hier eine erste Antwort. Ich muss mit meinen Mitteln dafür sorgen, dass die von ihm gemachte Spielerfahrung für die investierte Lebenszeit einen vertretbaren Gegenwert bildet. Wir reden hier nach wie vor von einem gegenseitigen Geschäft, aber wir haben die Finanzökonomie kurzerhand ausgeklammert und durch eine Ökonomie des Sinns ersetzt, in der das eingesetzte Geld nur ein oft nicht einmal bedeutender Teil der Kosten-Nutzen-Rechnung des Rezipienten ist. Meiner eigenen, natürlich anekdotischen Erfahrung nach ärgern mich bei einem schlechten Spiel Jahre später auch meist nicht die aus dem Fenster rausgeschmissenen Euros, sondern die Zeit, die ich gebraucht habe, bis ich wusste, dass mir dieses Game genau jene Zeit stiehlt. Eine weitere Anekdote, den wütendsten Fanbrief, den ich jemals erhalten habe, bekam ich von jemandem, der eine nachweislich geraubte Kopie der Incubation Mission CD gespielt hatte und daraus auch gar keinen Hehl machte. In diesem Verhältnis zwischen Designer, Spielerfahrung und Spieler fällt die Bringschuld evidenterweise auf den Designer, ohne dass ich dies jetzt tiefergehend begründen müsste. Was allerdings den Spielern oft nicht so klar ist, ist der Umstand, dass der Designer nur sehr indirekten Einfluss auf die Spielerfahrung hat. Er ist also für etwas verantwortlich, was sich seiner direkten Kontrolle entzieht. Das soll jetzt keine Apologetik für schlechtes Game Design werden, aber wir müssen ja alle die vorliegenden Mechanismen verstehen, bevor wir ein Urteil fällen. Der Grund für diese mangelnde Kontrolle ist der folgende. Alles, was der Designer festlegen kann, sind die Regeln, die optische und akustische Ästhetik, die einzelnen Teile der Spielmechanik. All dies wird in Assets umgesetzt, Code, Grafik, Sound, Text und dann zusammengefügt. Heraus kommt ein in der Regel hochkomplexes Gebilde aus buchstäblich Hunderttausenden oder sogar Millionen von Zahnrädern, die ineinander greifen. In dem Moment, in dem das Spiel startet, setzt sich das Design in Bewegung und erhält so eine Spieldynamik. Diese Dynamik aber kann der Designer schon gar nicht direkt kontrollieren. Genauso wie auch das Fahrverhalten eines Autos nur Ergebnis des Zusammenspiels von Einzelteilen ist, so ist auch ein Spiel in seiner Dynamik Ergebnis eines solchen Ineinandergreifens von Einzelteilen. Diese Einzelteile werden designt. Die Dynamik, die sie erzeugen werden, kann nur erahnt werden. Aber je mehr Teile hinzukommen, desto ungenauer wird diese Vorhersage naturgemäß. Man spielt das Design der Spielmechanik also quasi über Bande. Mit all den Schwierigkeiten, die dabei be- und entstehen. Will ich etwas an der Spieldynamik ändern, dann kann ich das nur tun, indem ich Assets ändere und dann hoffe, dass diese Änderungen in der Spieldynamik sich wie gewünscht auswirken. Da es sich bei Games aber eben um ein interaktives Medium handelt, ist es mit dieser Einbande leider nicht mal getan. Denn da gibt es noch den Spieler mit seinen Erwartungen und oft unvorhersehbaren Handlungen. Sprich, die Spielerfahrung, die wir oben als zentral für den Umgang des Designers mit der Zeit des Spielers identifiziert haben, ist um eine weitere Ebene dem Zugriff des Designers entzogen. Wir spielen jetzt über zwei Banden und diese zweite Bande ist auch noch beweglich und wird nicht mal vom Game Designer selbst gesteuert. Das fühlt sich ungefähr so an wie eine Hirnoperation mit verbundenen Augen, während uns der Patient zuruft, welche Auswirkungen unser letzter Schnitt in seinem Hirn gerade hatte. Und jetzt?
Jetzt sehe ich auf dem linken Auge alles blau. Oh, tut mir leid. Kann man das patchen?
Jedem ist klar, dass eine solche Vorgehensweise in der Medizin natürlich unethisch wäre und verboten ist. Tatsächlich ist sie aber in anderen Lebensbereichen völlig üblich, weil sie dort ethisch deutlich unbedenklicher ist. Überall da, wo Gebrauchsobjekte designt werden, findet man letzten Endes diese indirekte, über zwei Banden spielende Designstruktur vor, ein Design, das ohne Erfahrungsberichte der Nutzer nicht auskommen kann. Wobei ich nicht weiß, ob es viele interaktive Gebrauchsobjekte gibt, in denen mehrere hunderttausend oder auch über eine Million Einzelteile verbaut werden. In modernen Autos, behauptete ein Artikel auf Focus Online 2014, werden etwa 10.000 Einzelteile verbaut. Von dieser Übersichtlichkeit kann der Game Designer nur träumen. Ich muss also als Designer genau wissen, für wen ich mein Game baue, damit ich diese zweite Bande, die persönliche Erfahrung der Spieler, einigermaßen kalkulieren kann. Ich möchte also im Folgenden nicht über offenkundige handwerkliche Fehler sprechen oder gar über betrügerische Designentscheidungen wie nicht offen kommuniziertes Pay-to-Win-Design, wo ich erst nach einigen Stunden Spielzeit merke, dass die investierten 40 Euro nicht ausreichen, um das Spiel zufriedenstellend in angemessener Zeit zu beenden. Es geht mir um den sehr großen Möglichkeitenraum zwischen Design, Spieldynamik und Spielerfahrung, in dem ein Designer nur sehr begrenzten Einfluss darauf hat, was bei den Spielern tatsächlich ankommt. Der Unterschied zwischen dem, was ein Spieler erwartet, und der dann wirklich gemachten Spielerfahrung liegt zumeist ja in einem Bereich, der einer natürlich entstehenden Streuung beim Spielen über zwei Banden entspricht, von denen eine sich auch noch unberechenbar bewegt. Und dessen sollte ich mir als Spieler auch bewusst sein, denn es gehört zur Kunstform untrennbar hinzu. Wenn Rockstar von mir verlangt, einen Charakter zu foltern, um das Spiel bis zu seinem vorhergesehenen Ende zu spielen, und ich dazu nicht bereit bin, dann kann ich natürlich stocksauer auf Rockstar sein. Oder ich kann mir die Geschichte der ethischen Zumutungen anschauen, denen die Firma mich schon ausgesetzt hat, und folgern: Das war im Rahmen des Erwartbaren. Eigentlich konnte ich mit so etwas rechnen. Und wenn ich jetzt aus dem Spiel aussteige, dann fällt das in meine Verantwortung. Denn prinzipiell kann ich das Spiel ja auch zu Ende spielen. Der Respekt der Designer vor mir als erwachsenem, ethisch urteilsfähigem Menschen wurde nicht verletzt. Aber Ethik hat eben auch Konsequenzen. Dafür kann Rockstar nichts. Es ist ja nicht so, dass sie hingingen und sagen würden: Hey Wolfgang, für 10 Euro mehr kriegst du ein Update, in dem du nicht foltern musst, um in der Story weiterzukommen. Zumindest wenn du Glück hast und das richtige Item in der Lootbox findest. Wenn ich aber nach 10, 20 oder mehr Stunden feststelle, dass ich in das Spiel entweder ein paar tausend Stunden investiere oder Lootboxen kaufen muss, um es sinnvoll zu beenden, dann kann der Entwickler was dafür. Und dann scheint er genau diesen Respekt vor meiner Lebenszeit nicht zu besitzen. Für ihn bin ich nur Kunde. Er will nur mein Geld. Gestern kam die Nachricht, dass Shadow of War ab Juli ohne Lootboxen auskommt. Es scheint, die Industrie begreift es langsam. Aber vom extremen Fall des Pay-to-Win abgesehen, vielleicht hilft es zu wissen, dass Game Designer mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in böse Absicht Spiele bauen, die dem Kunden nicht gefallen oder dies auch nur aus Unfähigkeit heraus tun. Vielleicht hatten sie einfach eine etwas andere Vorstellung von ihrer Zielgruppe, deren Reaktion ja nur sehr begrenzt vorher testbar ist. Wer über Early Access schimpft, sollte wissen, dass damit oft die Testgruppe erheblich vergrößert und so die Differenz zur gewünschten Spielerfahrung stark verringert werden kann. Fruchtbarer wäre es zumeist, an einem Early Access teilzunehmen. Natürlich gilt auch hier wieder, der Arm der Marketingabteilung ist gelegentlich weitreichend. Und so manche Early Access Aktion ist nur Marketing bzw. Geldbeschaffung, ohne dass ernsthaft das Kundenfeedback umgesetzt würde. Und ja, auch das ist letzten Endes das Stehlen von Lebenszeit. Aber es ist eben auch schnell zu durchschauen. Wenn ich dann nach einigen Wochen immer noch keine entscheidenden Änderungen auf der Asset-Seite feststelle, dann liegt zumindest der Verdacht nahe, dass die Teilnehmer gerade Teil einer reinen Budgetakquise bzw. einer Marketingkampagne sind. Fragt euch, wie der Entwickler mit eurer Zeit umgeht, und dann wisst ihr, ob ihr ihm euer Geld geben solltet. Aber nicht in jedem Fall ist es ein verbesserungswürdiges Game Design, wenn es ein Delta zwischen der erwarteten Spielerfahrung und der dann tatsächlich gemachten gibt. Und hier stellt sich die Frage wieder, was darf Kunst? Ich habe sie ja mal mit einem allerdings qualifizierten Alles beantwortet. Denn natürlich hat der Designer das Recht, die Erwartung des Spielers an die Spielerfahrung zu unterlaufen. Und selbst wenn der Spieler darauf mit Ärger reagiert, ergibt sich daraus nicht automatisch ein unethisches Game Design. Was habe ich mich über Pathologic geärgert? Und was hat es auf der anderen Seite an meiner eigenen Ästhetik des Spiels verändert? War das verschwendete Zeit? Verlorene? Nein, natürlich nicht. Wenige Stunden Spielzeit in meinem Leben waren so fruchtbar. Es liegt auch in der Verantwortung der Spieler, ihren Ärger über die verwendete Zeit und meinetwegen auch das Geld zu hinterfragen, um sich eine ehrliche Antwort zu geben, ob nicht vielleicht einfach nur stereotypische Erwartungen unterlaufen wurden. Oder ob das Gameplay wirklich langweilig ist, banal, nichtsbedeutend und nichtssagend. Vielleicht ist es auch nur in meiner gegenwärtigen Lebenssituation nichtssagend. Und in ein paar Jahren unter anderen Bedingungen sehr aussagekräftig? Der ethischen Verantwortung des Designers, dem Spieler nicht die Zeit zu stehlen, steht also die ethische Verantwortung des Spielers gegenüber, sich selbst in der Auseinandersetzung mit dem Spiel zu hinterfragen. Ich kann diese Verantwortung natürlich ablehnen und wegschieben. Ich kann den Game Designer beschimpfen dafür, dass er mir etwas Neues oder gar Schwieriges zumutet. Aber dann kann ich ihm nicht vorwerfen, mir die Zeit gestohlen zu haben. Es gibt, kurz gesagt, kein Recht, vor ästhetischen Herausforderungen geschützt zu sein, kein Recht auf reine Unterhaltung. Kein Entwickler kann gezwungen werden, seinem Game einen Sticker Vorsicht Kunst aufzupappen. Solange wir als Designer den Spieler durch die Herausforderung zum Nachdenken ärgern, machen wir im Zweifelsfall noch alles richtig. Es geht also um genau diesen gegenseitigen Respekt, den Respekt des Designers vor der Lebenszeit und Intelligenz des Spielers, und den Respekt des Spielers vor der titanischen Aufgabe eines Game Designs, das seinen Gegenstand, wie ich oben erklärt habe, nur über zwei Banden anvisieren kann und mit dem Spieler eine Instanz besitzt, die vollständig außerhalb der Kontrolle des Designers steht. Ob das Fehlen oder die Existenz oder auch nur die konkrete Umsetzung eines Features schon den Verdacht eines unethischen Designs oder des Verschwendens von Spielerlebenszeit begründet, das kann der Designer ohne aufwendige Tests oft gar nicht beurteilen, und muss von Spiel zu Spiel im Einzelfall überprüft werden. Die einen hassen Grinding, andere versetzt es in zen-artige Zustände. Ich stehe als Designer nur in der Pflicht, kein Geheimnis daraus zu machen, dass der Spieler in meinem Spiel grinden muss. Als Kunde, Spieler, Rezipient habe ich persönlich in den Nullerjahren gelernt, dass ich wesentlich mehr Spaß am Spielen habe, wenn ich mich darauf einlasse, was der Game Designer offenbar gewollt hat. Wenn ich darauf achte, was er mir zeigen will, und dann seine Prämisse des Games teste und nicht meine. Das ist ja eigentlich auch der Kern der Begegnung mit Kunst, meine Zeit an fremde Gedanken zu verschwenden. Und das hat mir eine Menge Freude bereitet und eine Menge angenehm verbrachte Lebenszeit geschenkt. Wenn euch also mal wieder ein Game geärgert hat, denkt dran, man muss seine Lebenszeit in vollen Zügen verschwenden, um sie wirklich zu leben. In diesem Sinne, eine gute Zeit.